MDR aktuell.
Man mag es makaber oder verwerflich finden, aber Kriege sind immer auch Versuchslabore für Strategien und Waffensysteme und ein realer Härtetest für bestehende Ausrüstungen. Auch für deutsche Waffensysteme, die gerade von den Ukrainern im Krieg eingesetzt werden. Und hier sind die Erfahrungen der Ukraine mit deutschen Waffen offenbar durchwachsen. Mit modernem Großgerät gibt's große Probleme, heißt es in einem internen Bundeswehrpapier, das der ARD vorliegt. Uneingeschränkt kriegstauglich ist kaum ein deutsches Großgerät, lesen wir da. Und was an dieser Behauptung dran ist und wie die zu bewerten ist, darüber sprechen wir jetzt mit dem Militärblogger Thomas Wiegold. Guten Tag.
Ja, guten Tag aus Berlin.
Herr Wiegold, um welche Waffen geht's und wo liegen da die Schwächen?
Also es geht um das sogenannte Großgerät, also große Waffen wie Panzer, wie Panzerhaubitze, wie das Flugabwehrsystem Iris-T. Es geht nicht um Gewehre, Panzerfäuste und ähnliche kleineren Waffensysteme. Und unterm Strich kann man eigentlich sagen, je komplexer, je komplizierter, je technisch ausgefeilter ein Waffensystem ist, umso mehr Probleme hat die Ukraine damit im Fronteinsatz. Das Extrembeispiel ist zum Beispiel der Schützenpanzer Marder. Der ist in die Bundeswehr in den 1970er Jahren eingeführt worden, also ein ziemlich betagtes Gerät. Da heißt es, ein beliebtes Fahrzeug ohne jede Einschränkung. Das funktioniert. Am anderen Ende die Panzerhaubitze 2000, ein hervorragendes Waffensystem, heißt es da, aber so hohe technische Anfälligkeit, dass die Kriegstauglichkeit in Frage gestellt ist. Also je moderner, je komplizierter, umso schwieriger gestaltet sich der Einsatz im Krieg.
Also komplex und störanfällig. Gibt es denn Reaktionen schon von Verteidigungsminister Pistorius?
Ja, der Verteidigungsminister hat sich, wie es heißt, verwundert gezeigt. Er habe doch gar keine Beschwerden aus der Ukraine gehört. Das ist vielleicht ein bisschen unfair gegenüber dem deutschen Verteidigungsattaché in Kiew, der all diese Dinge erzählt hat Ende Januar bei einem Vortrag an der Unteroffizierschule des Heeres in Delitzsch bei Leipzig. Da sind also zwei unterschiedliche Dinge. Natürlich ist die Ukraine dankbar und auch sehr zufrieden, dass sie diese Waffensysteme geliefert bekommen hat, aber es zeigt sich halt, die Bedingungen in der Ukraine sind nicht die, für die diese Systeme entworfen und entwickelt worden. Da ist viel mehr Wartung vorgesehen gewesen. Diese Panzerhaubitze, also ein Geschütz, das wird ganz offensichtlich so heiß geschossen, so intensiv genutzt unter den Bedingungen an der Front, dass die deutschen Vorschriften für die Wartung, alle so und so viel Schuss, muss dann das Rohr getauscht werden oder müssen Dinge überholt werden, dass das schlicht nicht geht. Und dann fällt so ein Waffensystem öfter aus, als es eigentlich vorgesehen ist.
Das sind Erfahrungen im realen Kampfgeschehen. Was heißt das nun für die künftige Beschaffung von Rüstungsgütern? Wie kann man daraus lernen?
Also ich denke, man muss an zwei Stellen lernen. Zum einen müssen sich sowohl die Bundeswehr als auch die Industrie überlegen, die technologische Abhängigkeit oder die, ich würde mal sagen, immer weitere Hochzüchtung von Waffensystemen, das sind ja letztendlich fahrende oder fliegende Computer am Ende. Wie viel davon muss sein und worauf kann man verzichten im Interesse dessen, dass also der Nutzer, also die Soldaten selber, Dinge auch wieder reparieren, militärisch gesagt, instand setzen können. Und auf der anderen Seite, das zeigt, glaube ich, die Ukraine sehr deutlich, es geht darum, nicht das Neueste, das Modernste, das Beste technisch zu haben, sondern es geht darum, viel zu haben. Denn die Ukraine sieht sich russischen Angriffen gegenüber, mit Panzern zum Beispiel, die Jahrzehnte alt sind, technisch längst nicht auf dem neuesten Stand. Dafür gibt es davon ungeheure Mengen.
Also nicht alles, was machbar ist, ist auch sinnvoll. Sollte also gelten, besser einfach unverwüstlich und in Masse statt komplex und störanfällig?
Das ist ein Teil der Aussage, ja. Und man muss sich überlegen, welche Reparaturkonzepte hat man dann? Die Bundeswehr setzt auch aus Kostengründen in den vergangenen Jahren sehr stark darauf, dass ab einer bestimmten Problemstufe alles zur Industrie gebracht wird und dann zivile Techniker alles wieder instand setzen. Das geht im Krieg eben nicht, wie das Beispiel Ukraine zeigt. Also muss man mehr überlegen, was kann direkt an der Front oder relativ kurz hinter der Front mit einfachsten Mitteln repariert werden und wo können Soldaten dazu befähigt werden, das auch selber zu tun? Das ist auch eine Frage an die Bundeswehr, die dann sagen muss, okay, kein Vertrag mit der Industrie für die Reparatur, sondern wir brauchen dafür unsere eigenen Leute.